Herzlich willkommen zu den iFox Fachgesprächen. Dieses Fachgespräch wird Ihnen präsentiert mit freundlicher Unterstützung von Glaukos. Der Keratokonus ist eine schwere Erkrankung der Kornea. Doch es gibt eine Möglichkeit, ihren Verlauf nachhaltig aufzuhalten, die Crosslinking-Methode. Etwa mit der iLink-V-Technologie von Glaukos. Dabei handelt es sich um eine Kombination aus Augentropfen und der Bestrahlung mit UVA-Licht. Genauer gesagt aus Vibex Rapid Riboflavin und dem KXL-System, ersten und bislang einzigen von der FDA zugelassenen Verfahren zur Behandlung des progredienten Keratokonus. Zum Thema Keratokonus und Crosslinking habe ich mit Dr. Elias Flokerzi von der Universitätsaugenklinik des Saarlandes in Homburg gesprochen, einem der führenden Keratokonus-Experten in Deutschland. Herr Dr. Flokerzi, wie viele Menschen und welche Menschen sind von einem Keratokonus betroffen?
Vielleicht noch mal kurz zur Rekapitulation. Der Keratokonus setzt sich zusammen aus Kerato, also Hornhaut, und Konus. Das heißt, die Hornhaut verläuft nicht ideal rund, wie man erwarten würde, sondern sie läuft kegelförmig angesteilt. Und was die Häufigkeit des Keratokonus angeht, ist es so, dass ganz häufig eine Prävalenzstudie aus den 80er Jahren zitiert wird, die Häufigkeit mit 1 zu 2000 angibt. Allerdings muss man da im Hinterkopf behalten, dass diese Messungen damals und dass diese Untersuchungen damals natürlich einen anderen Maßstab hatten, als sie das heute haben. Und dementsprechend ist diese Anzahl natürlich gewissermaßen zu hinterfragen. Die aktuellen Angaben reichen so etwa von 0,2 bis 4.800 Patienten pro 100.000 Einwohner. Das variiert auch grundsätzlich regional. Am häufigsten kommt der Keratokonus im Mittleren Osten und in Asien vor. Man rechnet damit, dass im Schnitt 1,5 bis 25 neue Fälle pro 100.000 Personen, pro 100.000 Einwohner grundsätzlich jährlich dazukommen. Und die meisten Studien deuten darauf hin, dass es eine gewisse Mehrzahl an männlichen Patienten gibt mit Keratokonus. Der Keratokonus ist typischerweise eine Erkrankung des 20- bis 30-Jährigen. In diesem Zeitraum wird es häufig diagnostiziert, beim einen früher, beim anderen später. Und er kommt, das kann man den Patienten sagen, meistens um die 40 bis 50 zu einem Stillstand. Das heißt, da rechnet man nicht mehr damit, dass er weiter fortschreitet. Nichtsdestotrotz muss man sagen, wir haben auch schon Patienten oberhalb der 50 Jahre, oberhalb der 60 Jahre crossgelinkt, wenn es denn notwendig war, wenn denn trotzdem Zeichen einer Progression da waren. Als Risikofaktoren, wenn ich das noch sagen darf, kommt in Frage natürlich der Keratokonus in Familie. Wenn ein erstgradiger Verwandter auch einen Keratokonus hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Verwandte auch an Keratokonus erkrankt, höher. Natürlich spielt das Augenreiben eine Rolle. Es gibt dieses Schlagwort No Rub, No Cone. Das heißt, wer nicht reibt, entwickelt auch keinen Keratokonus. Und es gibt auch einen Zusammenhang mit atopischen Erkrankungen, wie zum Beispiel dem Asthma bronchiale oder aber der Neurodermitis oder auch sonstigen Allergien. Die treten bei Keratokonus-Patienten gehäuft auf.
Wie wirkt sich diese Erkrankung auf die Lebensqualität der Betroffenen aus?
Das ist recht unterschiedlich. Also es gibt junge Patienten mit mildem bis fortgeschrittenem Keratokonus, die trotzdem mit Brille sehr gut zurechtkommen. Dann gibt es junge Patienten mit mildem bis fortgeschrittenem Keratokonus, die erfolgreich Kontaktlinsen versorgt sind und die damit sehr gut zurechtkommen. Und dann gibt es aber auch die jungen Patienten mit milden bis fortgeschrittenem Keratokonus, die wiederum sich schwer tun mit der Kontaktlinse, die Probleme haben, die Kontaktlinse dauerhaft zu tragen. Und das sind die Patienten, die dann letztlich eingeschränkt sind im Hinblick auf eine Ausbildung, auf eine Berufswahl oder aber auch auf das tägliche Leben. Und dann gibt es noch eine Sondergruppe, das sind die Patienten, die einen sogenannten akuten Keratokonus hatten oder haben. Das heißt, es kommt zu Einrissen auf der Hornhautinnenseite des Endothels, der Deszimet. Es strömt Wasser ein in das Hornhautstroma, das Stroma quillt und es bilden sich im Verlauf flächige Vernarbungen. Und diese Patienten sind besonders eingeschränkt dadurch, dass sie eben dieses Auge fast nicht mehr benutzen können.
Und welche neuen Diagnoseverfahren gibt es?
Also Standard ist und war eigentlich bisher die Hornhauttopographie, das heißt die Untersuchung, die Auswertung der Hornhautvorderfläche, der Höhendaten der Hornhautvorderfläche. Zwischenzeitlich hat man mit der Wellenfrontanalyse besonders die Früherkennung des Keratokonus vorangetrieben. Und aktuell ist immer weiter verbreitet die Hornhauttomographie, das heißt die Vorderflächenanalyse ergänzt um die Rückflächenanalyse. Und diese Hornhauttomographie ist auch gleichzeitig die Basis für das Billingsche ABCD Keratokonus Klassifikationssystem. Das heißt, diese Buchstaben A, B, C und D stehen für verschiedene Parameter. A für die Vorderflächenverkrümmung kann man sich über A wie anterior merken. B für die Rückflächenverkrümmung, das kann man sich über B wie Backsurface Englisch merken. Beide sind nicht punktuell gemessen, sondern werden gemessen über einen Durchmesser von 3 mm. Also das ist ein Vorteil gegenüber punktuell gemessenen Werten, wie zum Beispiel der maximalen Keratometrie. C steht für die dünnste Pachymetrie und D als subjektiver Parameter steht für den bestkorrigierten Fernvisus mit Brille. Und in der letzten Zeit kam da noch hinzu die korneale Biomechanik, denn man weiß inzwischen, dass der Keratokonus sich auszeichnet durch eine veränderte Biomechanik im Vergleich zu gesunden Hornhäuten. Das heißt, wenn man einen Luftstoß auf die Hornhaut appliziert, verformt sich die Hornhaut. Und beim Keratokonus ist diese Verformung größer als bei gesunden Hornhäuten.
Sie haben auch selbst zum Thema Keratokonus geforscht. Was sind Ihre Ergebnisse?
Ja, wir beschäftigen uns in Homburg seit 2010 etwas mehr mit dem Keratokonus. Seitdem haben wir das Homburger Keratokonus Center. Dabei werden die Patienten, die sich bei uns vorstellen, gefragt, ob wir ihre Messdaten anonymisiert verwenden dürfen zur klinischen Forschung. Und jeder, der uns das mit seiner Unterschrift bestätigt, fließt in diese Auswertungen mit ein. Und das sind im Moment etwas mehr als 2000 Patienten. Wir haben mal geguckt, einfach bei unserem Patientenkollektiv, sind es mehr Männer, sind es mehr Frauen? Und es sind bei uns tatsächlich mit 70% eher Männer. Die häufigsten Inzidenzen treten auf in der Altersdekade zwischen 20 und 30 Jahren. Das heißt, dort werden die meisten Patienten bei uns vorstellig. Diese Patienten haben vermehrt Allergien. Sie haben sogar mehr Allergien als in der deutschen Allgemeinbevölkerung, das sind etwa 30% Allergiker. Bei den Keratokonus-Patienten sind es etwa 40% Allergiker. Und wir haben inzwischen auch zeigen können, dass der Keratokonus teilweise oder größtenteils asymmetrisch verläuft. Das heißt, wenn ein Auge weit fortgeschritten ist, dann ist es nicht so, dass zwangsläufig das andere Auge folgen muss. Wir haben Reproduzierbarkeitsstudien gemacht zur Scheinflugbildgebung, zur optischen Kohärenztomographie der Hornhaut. Und aktuell haben wir es geschafft, mit einer Zusammenarbeit aus Mailand und auch aus Rio eine Ergänzung der ABCD-Klassifikation auf den Weg zu bringen, das sogenannte biomechanische E-Staging. Das heißt, wir fügen dem ABCD ein E hinzu und dieses E schafft es jetzt erstmals, einen biomechanischen Schweregrad des Keratokonus anzugeben. Bisher war es immer so gewesen, dass wir von der Biomechanik die Information bekommen, ist das auffällig, ist das ein Keratokonus oder ist das unauffällig, ist es gesund? Ein Schweregrad aber hat gefehlt und das ist das, was wir inzwischen über das E angeben können. Wir haben eingangs über die Prävalenz gesprochen, über die Häufigkeit des Keratokonus. Da ist es so, dass wir uns freuen, dass wir mitarbeiten dürfen an einer europäischen Prävalenzstudie, die von der Schweiz aus initiiert worden ist. Da geht es darum, dass wir gesunde, nicht ophthalmologische Patienten im Alter von 4 bis 20 Jahren untersuchen, die sich bei uns vorstellen, die rekrutiert werden aus anderen Kliniken, aus Schulen und so weiter. Und dass wir damit herausfinden wollen, wie hoch ist die Prävalenz des Keratokonus in diesem nicht ophthalmologischen Patientenkollektiv. Wobei, Patienten muss ich zurücknehmen, das sind ja in der Tat eigentlich keine Patienten, sondern eher gesunde Probanden.
Warum ist bei dieser Erkrankung eine möglichst frühe Diagnose so wichtig?
Das kann man eigentlich recht einfach zusammenfassen. Es geht darum, nichts zu übersehen und nichts zu verpassen. Die Früherkennung führt zu verbesserten Outcomes. Dadurch, dass wir regelmäßiger, öfter Folgeuntersuchungen durchführen können und dass wir bei einer Progression des Keratokonus früh reagieren können. Bei Patienten mit grenzwertiger Pachymetrie, bei Kindern oder auch bei Patienten, die eingeschränkt sind, wie zum Beispiel Trisomie-Patienten, empfiehlt es sich, ein Crosslinking eventuell auch schon vor einer nachgewiesenen Progression durchzuführen. Das ist immer die Frage, warum soll ich auf die Verschlechterung warten, um zu stabilisieren? Gerade bei den jungen Patienten ist natürlich die Frage, sollte ich nicht gleich das Crosslinking durchführen, um den guten Ist-Zustand zu stabilisieren. Und das Ziel von diesen Eingriffen ist es letztlich, die Anzahl an Folgeeingriffen für diese jungen Patienten möglichst zu minimieren.
Und welche Therapiemöglichkeiten gibt es, wenn die Erkrankung frühzeitig erkannt wird?
Als erstes geht es darum, dem Patienten, wenn es tatsächlich in einem Frühstadium ist, wo der Keratokonus erkannt wird, geht es darum, dass der Patient gut sieht, dass seine Lebensqualität gut ist. Und das schaffen wir bei einigen mit Brille, bei den anderen schaffen wir das mit Kontaktlinsen, zum Beispiel formstabile, sauerstoffdurchlässige Kontaktlinsen. Ich bevorzuge den Begriff formstabil statt harte Kontaktlinse. Bei harter Kontaktlinse nimmt der Patient immer schon eine gewisse Abwehrhaltung ein. Deshalb lieber formstabil sagen, sauerstoffdurchlässig. Das geht in allen Stadien grundsätzlich, dass wir die Kontaktlinse empfehlen, bis hin zu den Sklerallinsen. Dann spielt natürlich das Crosslinking eine Rolle, gerade wenn wir einen sehr guten Ausgangsvisus haben oder wenn wir eine grenzwertige Parametrie haben, wie schon angesprochen. Ein Patient sollte angehalten werden, nicht am Auge zu reiben, weil das Reiben eben, wie gesagt, durch den mechanischen Stress die Weiterentwicklung, die Progression des Keratokonus fördern kann. Dann kommt in Frage die Implantation intrakornealer Ringsegmente, die gewissermaßen auch eine stabilisierende, dem Crosslinking vergleichbare Wirkung haben können. Und letztlich natürlich die Keratoplastik-Varianten, entweder die tiefe anteriore laminäre Keratoplastik oder die perforierende Keratoplastik.
Welche Vorteile bietet Ihnen die iLink-V-Crosslinking-Plattform von Glaukos?
Also ich selbst führe das Crosslinking seit 2019 regelmäßig durch, das heißt etwa 2 bis 3 Mal die Woche, und ich benutze ausschließlich diese Plattform, weshalb ich mich damit am besten auskenne. Das muss aber nicht heißen, dass diese Plattform anderen Geräten überlegen ist. Diese Plattform ist intuitiv bedienbar. Das Menü führt den Nutzer durch die Konfiguration, fragt die Einstellungen ab und ermöglicht eine Vielzahl an verschiedenen Einstellungen. Wir benutzen in Homburg das Accelerated Crosslinking mit 20 Minuten Riboflavin-Einwirkung nach Abrasio. Also wir machen ausschließlich das EP-Off-Crosslinking. Wir lassen das 20 Minuten lang einwirken. Wir tropfen alle 2 Minuten. Und anschließend bestrahlen wir 10 Minuten mit einer Energie 5,4 Joule pro Quadratzentimeter und einer UV-Leistung 9 mW pro Quadratzentimeter. Darüber hinaus ist es aber so, dass durch die verschiedenen Einstellungsmöglichkeiten die Plattform es auch ermöglicht, andere Kombinationen zu verwenden, wie zum Beispiel die kürzlich publizierten SUB-400-Protokolle, die kommen aus der Schweiz. Das sind auch EP-Off-Protokolle, die aber darauf angelegt sind, Hornhäute mit einer deutlich niedrigeren Pachymetrie als die eigentlich notwendigen 400 Mikrometer durchzuführen. Auch hier wird hypotones Riboflavin verwendet und es wird im Unterschied zum Accelerated Crosslinking wird die Gesamtenergie gedrittelt. Das heißt, man verwendet dabei nur 3 Milliwatt pro Quadratzentimeter UV-Leistung. Und damit ist es möglich, ein Crosslinking auch den Patienten anzubieten, die die Hornhautdicke von 400 Mikrometer deutlich unterschreiten.
Welche Rolle spielt das spezielle Vibex Rapid Riboflavin beim Crosslinking?
Es gibt ja eine ganze Reihe von Riboflavin-Formulierungen auf dem Markt und wir verwenden in Homburg zum einen das 0,1% Vibex Rapid Riboflavin, das Sie angesprochen haben. Dieses Riboflavin soll doppelt so schnell wie das Standard-Riboflavin mit Dextran in die Hornhaut diffundieren. Und wir verwenden zum anderen das hypoosmolare Meteocross Riboflavin bei den Patienten, die eben die Hornhautdicke von 400 Mikrometer knapp oder auch deutlich unterschreiten.
Und abschließende Frage, was schätzen Sie an der Zusammenarbeit mit Glaukos?
Ja, wir freuen uns, dass wir mit der Firma Glaukos einen verlässlichen Partner an unserer Seite haben, der uns mit Rat und Tat zur Verfügung steht und das nicht nur, was die Hornhaut, was das Crosslinking angeht, sondern auch im Bereich des Glaukoms. Hier denke ich an die minimalinvasive Glaukomchirurgie mit den Eye-Stents im Kammerwinkel Und unter anderem durch die Initiative für dieses Gespräch trägt natürlich Glaukos auch dazu bei, das Bewusstsein für die Erkrankung Keratokonus, für die stadiengerechte Therapie und für die Behandlung dieser jungen Patienten zu schärfen.
Vielen Dank für das interessante Gespräch.
Danke Ihnen.